On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die Paralympics und die US Open haben zwar mit der Vuelta nun ihr Ende gefunden, aber dafür gehen jetzt die NFL und die HBL in die Vollen und bald können wir uns auch auf den Basketball und den Eishockeysport freuen. Das alles und noch viel mehr in Folge 242 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und damit einen wunderbaren guten Morgen an David. Moin und ja, hallo Herr Urlauber.
Hallo Benny, ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, eine Reihe von dann wahrscheinlich dann doch wieder etwas normalen Wochenrückblicken wartet auf euch. In dieser Fußball-Länderspielpause, die glaube ich auch so ein bisschen was auf der Mentalitätsebene mit uns macht. Ich glaube, darüber können wir am Anfang vom Fußballteil nachher natürlich auch noch sprechen. Ansonsten hast du die großen Themen, wie gesagt, schon angesprochen. In den kurzen News sprechen wir über Basketball und Eishockey. Später dann ziehen wir ein Fazit von den Paralympics. Wir sprechen über den Saisonstart im Handball. Im zweiten Take geht es dann weiter mit den US Open Finals, dem NFL-Start und verschiedenen Radsport-Events, bevor wir am Ende dann natürlich auch noch über Darts, Snooker, die Formel 1, Leichtathletik und wie gesagt im letzten Take auch den Fußball sprechen. Da ist ja auch viel los, Länderspiele, U21, Frauen-DFB-Pokal, U20, WM der Frauen, Trainerwechsel, Abschiedsemotionen, also da ist viel los. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit der Nachricht, dass Eishockey und Basketball, du hast es eben schon angedeutet, anders als NFL und HBL jetzt in der übernächsten Woche starten oder ja, diese Woche, nächste Woche müsste man ja dann sagen.
Ganz genau, wir sind ja schon am Montag. Ja genau, Basketball und Eishockey lassen noch ein bisschen auf sich warten, während ja andere Sportarten, wie ich schon eben gesagt habe, unter anderem die HBL an diesem Wochenende endlich wieder ja, ihren Anfang gefunden haben. Und ja, im Basketball können wir uns dann aber auch direkt auch auf ein paar spannende Partien freuen. Zum Beispiel die MHP-Riesen aus Ludwigsburg treffen dann auf den FC Bayern München. Aber auch so ein Duell wie BG Göttingen gegen die Fraport Skyliners. Oft ja ein Abstiegsduell gewesen. Auch da kann man, glaube ich, gespannt sein, wie sich die Fraport Skyliners in der BBL in dieser Saison wieder zeigen. Sonst die Niners Chemnitz gegen Ratio Farm Ulm, ja auch ein Playoff-Duell. Also es geht auch da direkt los. Aber wie gesagt, bis dahin sind ja noch 2 Wochen und ich sag mal, im Eishockey wird es ja schon etwas konkreter.
Genau, Basketballeröffnung, 21.09. 18 Uhr, Vechta gegen Bonn. Und ja, im Eishockey tatsächlich ist es zumindest international schon mal relevant, denn die Champions Hockey League hat begonnen. 2 Spieltage sind da gespielt, da sind verschiedene deutsche Vertreter mit dabei. Eben unter anderem die Eisbären Berlin, aber auch ja, die deutschen Meister aus Bremerhaven, die Straubing Tigers sind mit dabei. Also da versuchen sich die deutschen Mannschaften zu behaupten. Wie das Ganze dann aussieht, werden wir weiter verfolgen. Beide oder alle 3 Teams im Moment so im Tabellenmittelfeld, wenn ich das richtig überblicken kann. Straubing echt weit vorne, aber nach 2 Spieltagen von 6 in der großen Tabellen, ja, das könnte man auch Ligaphase nennen, so ein bisschen wie in der Fußball-Champions League, auch in der Champions-Hockey-League, blicken wir da nochmal drauf, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. DEL-Start ist schon ein Stichwort, mal wieder ohne die Kassel Huskies zu unserem Bedauern, aber dafür mit einer weiteren großen News aus dem internationalen Eishockey, denn Leon Dreiseitel hat bei den Edmonton Oilers einen wahnsinnigen Monster-Rekordvertrag unterzeichnet. Ein 8-Jahres-Vertrag bei den Kanadiern mit einem Volumen von insgesamt 112 Millionen Dollar, Jahresgehalt von 14 Millionen Dollar ist der Höchstwert in der gesamten NHL.
Ja, ganz genau. Ja, nicht nur wir reden regelmäßig über Leon Dreiseitel, sondern er ist ja auch mittlerweile wirklich, wahrscheinlich ist er das Nonplusultra, was es aktuell in der NHL gibt. Und ja, mich hat so ein bisschen diese 8 Jahre ein bisschen verwundert, weil 8 Jahre, der Mann ist auch schon 28, der ist dann am Ende des Vertrags 36. Ich glaube, ja, im Eishockey gibt es auch ein paar ältere Spieler, aber ja, das zeigt ja auch, dass man das volle Vertrauen in diesen Mann hat, dass er das noch einige Jahre so weiterziehen kann. 14 Millionen US-Dollar pro Jahr, das knallt ordentlich, aber wenn man sich dann nochmal die Statistiken ansieht, wie auch die vergangene Saison für ihn lief, da merkt man auch nochmal dran, wie wichtig er ist und was für eine Lebensversicherung er auch für die Oilers ist. Ich meine, 10 Tore, 21 Assists in 25 Playoff-Spielen, ja, da sieht man einfach wieder, dass er maßgeblichen Anteil auch an diesen Stanley Cup-Erfolgen der Oilers hat.
In den 719 Regular-Season-Spielen, die er für die Oilers in der NHL gemacht hat, hat er 347 Tore erzielt und 503 weitere vorbereitet. Das sind Zahlen, die auf jeden Fall ja untermauern, warum sich die Oilers für diesen Monstervertrag unterschrieben haben. Wir freuen uns, wie es da jetzt weitergeht. So, und dann würde ich sagen, DEL-Start ist am 19.09. um 19.30 Uhr Augsburg gegen Ingolstadt. Das könnt ihr euch auch in den Kalender eintragen. Direkt am Freitag dann auch Köln gegen Berlin. Aber das können wir vielleicht nächste Woche nochmal ansprechen, wenn es dann auch soweit ist. Dann lass uns in die großen Themen einsteigen und über die Paralympischen Sommerspiele sprechen. It's your turn, LA, schrieb der Paris 2024 Account gestern Abend. Und nun sind diese 6 Wochen Sportspektakel in der französischen Hauptstadt zu Ende gegangen. Nach den Olympischen Spielen nun auch die Paralympischen Spiele in all ihrer Faszination. Nun mit einem spektakulären Ende. Die Abschlussfeier gestern Abend war wieder sehr phänomenal. Wenn auch nicht im deutschen linearen Fernsehen zu sehen, kann ich mich gleich wieder drüber aufregen. Das ist ein großer Sportsommer, der nun endlich, was heißt endlich, aber was ist das richtige Wort dafür? Es hat lange gedauert, aber man will eigentlich keine Woche davon wissen. Er ist jedenfalls zu Ende, Benni.
Ja, das stimmt. Es hat jetzt tatsächlich, ja, so diese typischen Sommersportarten, die uns in dieser Saison immer begleiten, sowas wie die Leichtathletik, die hat eben jetzt zumindest von den ganz großen Highlights ihr Ende gefunden. Und da muss man, glaube ich, aber trotzdem sagen, okay, die Übertragung hat am Ende dann zum Abschluss der Paralympics gefehlt. Aber dennoch fand ich es eigentlich wieder großartig, wie der Öffentlich-Rechtliche auch in der Breite den paralympischen Sportarten auch ihren Platz gegeben hat. Sicherlich auch viel im Stream, aber dann konntest du eben abends um 21 auch mal die Glotze anmachen und Paralympics schauen. Also das ist vor Jahren auch noch nicht ganz so selbstverständlich gewesen wie heute. Und das ist auf jeden Fall sehr erfreulich. Nicht ganz so erfreulich ist dann, dass das, was übrig bleibt, oder dass nach den Paralympics irgendwie, die meiste Aufmerksamkeit auf Luke Mockridge lag. Aber ich glaube, da müssen wir ja auch nicht so viele Worte zu verlieren. Aber ja, es war halt wieder das, was plötzlich am Ende in den Medien am meisten vorkam. Und ich glaube, das ist auch für die Sportler, so dämlich wie der Kommentar von Mockridge auch war, sehr schade, oder?
Ja, absolut. Das hat das Ganze ziemlich überlagert. Stattdessen habe ich mich dann einfach auch, um das Ganze so ein bisschen beiseite zu schieben, nochmal auf die Abschlussfeier konzentriert, damit eben nicht genau das jetzt übrig bleibt, was ja dann gestern wirklich durch alle Medien durchgerollt ist. Also zwar kam der Regen zurück, so wie bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, nun auch bei den Abschlussfeierlichkeiten von den Paralympics, aber trotzdem war das nochmal sehr, sehr schön da im Stade de France mit den ganzen musikalischen Highlights, Feuerwerk und dann California Dreaming als quasi kleiner Hint darauf, was in 10, 4 Jahren sensationell ist, erwartet. Und der Organisationschef von Paris hat es eigentlich gesagt, niemand möchte, dass diese Spiele enden. Wir wissen inzwischen auch, die Olympischen Ringe werden ja im Eiffelturm verbleiben, dass wir uns zum einen immer wieder auf diese sensationellen Ereignisse in Paris, die ja auch wirklich jetzt nicht mit großen Sicherheitslücken begleitet worden sind, sondern wo alles einigermaßen friedlich abgelaufen ist, wo organisatorisch eigentlich viel gut funktioniert hat. Über Barrierefreiheit hatten wir bereits gesprochen. Das ist so das einzige Manko, was ich jetzt zu nennen habe. Aber ansonsten hat Paris einfach eine wahnsinnige Show abgeliefert. Das muss man erstmal hinbringen.
Definitiv. Das muss auch ein echter Marathon für die Organisatoren gewesen sein. Also was da alles dranhängt, wir hatten natürlich nicht nur diese spektakulären Wochen der normalen Olympischen Spiele, wir hatten direkt danach faktisch die Paralympics. Also da steckt jetzt echt auch nochmal richtig viel Aufwand hinter. Aber ich denke, wir können sagen, wir hatten echt einen tollen Olympiasommer in Paris und Hut ab vor dem Land Frankreich, vor Paris, die ja tolle Olympische Spiele am Ende organisiert haben, oder?
Ja, absolut. Das kann man nur so unterschreiben. Dann blicken wir vielleicht noch einen ganz kurzen Moment auf unseren gehassten Medaillenspiegel. China meilenweit vor UK, 220 zu 124 Medaillen, fast doppelt so viele Goldmedaillen oder generell Medaillen wie die Britinnen und Briten. Deutschland landet am Ende auf Platz 11 mit 10-mal Gold, 14 Bronze, 10-mal Gold, 14-mal Silber, 25-mal Bronze, insgesamt 49 Medaillen. Wenn man also die Rangliste nehmen würde, wäre man 10. mit den meisten Medaillen. Aber ja, was soll man sagen? Die ganze Diskussion von nach den Olympischen Spielen kann man genauso gut auf die Paralympischen Spiele übertragen. Von daher, ja, eigentlich nur ein bisschen Luft nach oben.
Ganz genau. Also ja, wir können jetzt genau die Diskussion wie nach den Olympischen Spielen aufmachen. Machen wir jetzt nicht, weil wir ja noch genug anderes auf dem Themenblock haben. Und Ich würde sagen, David, lass uns direkt den Weg in ja, die Ligen gehen. Und zwar als erstes in die HBL, weil naja, die gingen jetzt am Wochenende wieder los. Der erste Spieltag liegt hinter uns und auch da ist ja einiges Spektakuläres passiert. Wir hatten zum Beispiel direkt zum Start ein Duell der Neulinge in der HBL mit dem VfL Potsdam. Ich glaube, erstmalig in der HBL zugange. Und der SG BBM Bietigheim, der Name, der kommt uns aus dem Frauenhandball besonders bekannt vor. Da wurden sie jetzt umbenannt, aber sie bleiben uns zumindest vom Namen her bei den Herren erhalten. Und was soll ich sagen? Es lief sehr erfolgreich zum Start, direkt in dem Duell der Aufsteiger Potsdam geschlagen mit 28-26 und damit direkt wichtige Punkte auf das eigene Konto setzen können, aber auch sonst. Naja, wenn man jetzt auf die europäischen Teams schaut, die in diesem Jahr europäisch spielen werden, Gummersbach schlägt Hannover Burgdorf 32-28. Die MT aus Melsungen überzeugt gegen Lemgo sehr und düpiert sie förmlich 28-20. Und dann, David, wartet eben noch das Topspiel auf uns. Die Rhein-Neckar-Löwen mussten direkt am ersten Spieltag gegen Rekordmeister THW Kiel ran, wo ja Andi Wolf jetzt erst frisch hingewechselt ist. Der Star-Transfer in dieser Sommerperiode. Ja, und direkt hieß es, trotz einer guten Leistung von Wolf, ja, direkt eine Niederlage für den THW Kiel. 27-32 gegen die Rhein-Neckar-Löwen.
Uwe Gensheimer wird sicherlich gefreut haben. Das ist ein wichtiges Zeichen für die Rhein-Neckar-Löwen, mal mit einem guten Saisonstart ein bisschen das auf die Tagesordnung zu setzen, was die letzten Jahre nicht funktioniert hat, nämlich den Anspruch auf die europäischen Plätze durchgehend in der Tabelle zu behaupten. Also da drücken wir die Daumen, dass es weitergeht. Auch Flensburg hat hoch gewonnen gegen Erlangen mit 14 vor. Und ja, Herr Wetzler hatte ein schweres Auftaktspiel in Magdeburg zu Gast gewesen, mit 7 Toren verloren, auch wenn man lange Zeit richtig gut mitgehalten hat. Ich glaube, man war zwischenzeitlich 12-11 vorne. Die Mannschaft von Frank Carstens, bis dann Magdeburg das Ding rumgedreht hat. Eisenach hat die Füchse empfangen. Das ist auch kein leichter Gegner für Spieltag Nummer 1. Also schön, dass es wieder losgeht. HBL, da kann man sich wirklich mal richtig wieder hingeben. Donnerstag dann unter anderem Melsungen gegen Potsdam. Wetzlar spielt gegen Hannover. Also es geht weiter. Bietigheim gegen Rhein-Neckar-Löwen, kleines Derby. Also ja, es kann losgehen. Die HBL, wir sind bereit auf jeden Fall. Und das kann man auch für die Europapokalwettbewerbe sagen. Diese Woche geht es mit der Champions League los. European League dauert ein bisschen länger. In der Champions League sind ja die Magdeburger und die Füchse mit dabei. Und Melsungen hat auch den Einzug in die European League Gruppenphase geschafft, haben die Playoffs dort, ich glaube, gegen eine norwegische Mannschaft erfolgreich abschließen können. Also auch da wieder Europapokal, Handball in der Rothenbachhalle. Das wurde Zeit.
Ja, also direkt zum Saisonstart 3 Siege von der MT. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz toll zu lesen. Genau, auch 2 deutliche Siege in der Quali gegen Elverum, wie sie heißen. Einmal 28-23, einmal 36-31. Ja, die Anzeichen stehen gut und wir freuen uns auf eine Saison im europäischen Wettbewerb mit Melsungen. Und ja, freuen uns auch auf die nächsten Wochen, weil Handball geht ja jetzt erst richtig los.
Ja, absolut. So kann man es unterschreiben. Und dann machen wir die erste Pause, melden uns nach der Unterbrechung dann wieder mit dem Ende der US Open im Tennis, mit dem Start der NFL und mit dem Ende der Welter und den Cyclassics im Radsport. Bis gleich.
Cary Grant, had a movie to catch up. Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm 2x lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Take 2. Wir starten rein mit den US Open, dem letzten Grand Slam Turnier des Tennisjahres. Und Benny steigt direkt ein. Letzte Woche hast du ja mit dem anderen David dankenswerterweise die Folge übernommen. Danke dafür nochmal. Ja, du hast eine kleine Hoffnung gehabt letzte Woche, die sich recht schnell wieder zerschlagen hat, nicht wahr?
Ich kann mich nur entschuldigen für meine Prognosen und für meine, naja, für meinen Optimismus vielleicht auch an manchen Stellen. Vielleicht war es auch wirklich, naja, blanke, dieser Funke Hoffnung, der einfach da war, dass Alexander Zverev, der ja aktuell tatsächlich in hervorragender Form ist, nach dem frühen Ausscheiden von Novak Djokovic und Carlos Alcaraz seinen ersten Grand-Slam-Sieg feiern könnte, bei den US Open. Leider, ja, war es nicht dergleichen, denn im Viertelfinale traf er dann ja auf Taylor Fritz. Die Ausgangslage war gut, ja, aber nur einen Tag später nach der Aufnahme hieß es dann, ja, in 4 Sätzen Sieg für Taylor Fritz, der dann ja sogar den Weg ins Finale gegangen ist. Das heißt, erneut, ja, die Chance, die da war für Alexander Zverev, konnte er leider nicht nutzen. Dafür, ja, konnte ein alter Bekannter, der in diesem Jahr schon erfolgreich war beim Grand Slam, erneut jubilieren. Denn am Ende siegt der Italiener Jannik Sinner, der wahrscheinlich, ja, hinter den beiden früh ausgeschiedenen Top-Stars der Mann der Stunde aktuell ist. Auf jeden Fall der Aufsteiger der Stunde. Und ja, der einmal wieder zeigt, dass, glaube ich, die nächste Generation auch von dem Tennis von ihm geprägt sein wird, wenn dann ein Novak Djokovic mal wegfallen sollte. Das war wieder hervorragendes Tennis im Finale in 3 Sätzen. Gegen Taylor Fritz durchgegangen. Das ist wirklich bei einem Grand Slam Wahnsinn. Auch übrigens im Halbfinale gegen den Briten Draper in 3 Sätzen weitergekommen. Das war schon eine ordentliche
Machtdemonstration. In seinen letzten 4 Spielen nur 1 Satz abgegeben. Im Viertelfinale gegen Medvedev 1 Satz abgegeben.
Genau, Achtelfinale auch 3 Sätze gegen Paul und ja, dann erst gegen Medvedev. Also ja, was für ein Turnier von ihm, ein weiteres.
Ja, absolut großartig. Rote Haare können es halt einfach. 2. Grand Slam-Titel für ihn, das freut mich total. Auch das ist, natürlich hätte ich es Sascha auch gegönnt, aber Jannik Sinner ist dann doch eigentlich so ein kleiner Sympath auf der Tour, dem gönne ich das auf jeden Fall. Bei den Frauen unterdessen hat Sabalenka das Finale gegen Pegula gewonnen. Das war ja die US-amerikanische Hoffnung, dass es dann vielleicht ja einen Heimsieg gibt, ebenso wie bei den Herren. Taylor Fritz ist ja da gescheitert. Also Sabalenka gewinnt erstmals bei den Frauen überhaupt und bei den Herren wäre es ja das erste Mal seit 2003 gewesen, damals Andy Roddick, dass ein US-Amerikaner die US Open gewinnt, dazu kommt es eben nicht. Zverev ist raus und aus deutscher Sicht können wir auch sagen, das war im Herrendoppel dann nochmal wichtig zu erwähnen, dass Kevin Kravitz und Tim Pütz zwar in das Finale eingezogen sind, dieses aber leider verloren haben gegen Purcell und Thompson in 2 Sätzen. Ja, leider das US Open Finale im Herrendoppel verloren haben. Die australischen Gegner gewinnen jeweils ihr ersten großen Major-Titel und im Damendoppel ist ein Doppel aus Lettland und der Ukraine erfolgreich gewesen, Ostapenko, Klientschnock und im Mixed Italienerinnen und Italiener Sara Errani und Andrea Vavasori sind dort erfolgreich gewesen.
So ist das. Ja, Kravitz und Pütz mal wieder im Finale gewesen, im Doppel, glaube ich, keine Überraschung. Am Ende hat es zwar nicht gereicht, aber trotzdem einfach. Ja, sie zeigen einfach immer wieder, dass sie im Doppel eines der besten Duos sind, die es ja in den letzten Jahren auf jeden Fall gab. Und das hat sich auch durch die US Open gezogen. Leider den nächsten Grand Slam-Titel gemeinsam verpasst. Aber ja, sonst kann man, glaube ich, ja, eine relativ positive Sicht auf die deutschen Ergebnisse haben. Immerhin auch eine Julie Niemeyer bei den Damen mal wieder in einer 3. Runde gehabt, was, glaube ich, für sie auch mal wichtig war, dass sie mal wieder bei einem Grand Slam ein paar Siege einfahren konnte. Und genau, das war jetzt somit der letzte Grand Slam des Jahres. Also auch der Tennis verabschiedet sich zwar langsam, aber so ein bisschen was haben wir natürlich noch. Die großen Highlights gegen Ende, auch die ATP Finals und sowas. Aber trotzdem, die Grand Slams sind jetzt auch schon zu Ende.
Ja, genau. Jetzt ist nochmal Davis Cup angesagt in den kommenden Wochen. Genau. Dann gibt es nochmal den Labour Cup natürlich. Emotionale Flashbacks werden sich dann gerade die Federer-Fans natürlich nochmal vor Augen führen. Ich weiß gar nicht, ob Andy Murray da nochmal eine Rolle spielen wird. Vielleicht gibt es einen Überraschungsauftritt. Da bin ich gerade ehrlicherweise gar nicht auf dem Stand der Dinge. Aber das ist auch nächstes Wochenende. Also nicht dieses, sondern nächstes. Um den 20.09. rum ist Labour Cup. Wie gesagt, ATP Finals stehen noch an. Also Tennis ist noch nicht ganz so vorbei. Das Gleiche werden wir auch gleich beim Radsport sagen. Vorher widmen wir uns allerdings einer Sportart, die jetzt erstmal wieder so richtig einsteigt. Und zwar die National Football League, American Football. Die Festtage am Sonntagabend vor allem sind wieder zurück, Benni.
Ja, es geht wieder richtig los. Und ja, die erste Woche ist somit jetzt ja auch schon rum, beziehungsweise ein Spiel fehlt natürlich noch heute Nacht, dann wenn die 49ers auf die Jets treffen. Aber es gab schon wieder einiges, worüber wir reden müssen. Und ich würde eigentlich gerne eine Schlagzeile rausziehen. Es geht nämlich um einen Spieler, der diesmal nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz auf sich aufmerksam gemacht hat. Es geht um Tyreek Hill. Der war nämlich ja ein paar Tage vor seinem Duell mit den Miami Dolphins ja in einen in einen Verkehrsunfall verwickelt und wurde ja kurzzeitig 8 Stunden vor dem Spiel festgenommen. Ja, und 8 Stunden später holte er beim 20-17 Erfolg gegen die Jaguars auch noch einen Touchdown raus. Also so viel kann in 24 Stunden passieren, David.
Ja, absolut. Ich hatte so ein Video gesehen, wie er mit dem Gesicht nach unten auf der Straße liegt und die Polizisten sich in Anführungszeichen um ihn kümmern. Das ist dann am Ende mit einem Touchdown. Also erstmal kriegt man natürlich wieder Anfälle, wenn man sieht, wie da liegt ein Schwarzer auf dem Boden und die Polizei hat damit zu tun. Da dachte ich mir schon, oh Gott, was gibt das jetzt für Schlagzeilen? Dass es mit einem Touchdown endet, hätte ich ehrlicherweise, und das ist ja glücklicherweise jetzt auch so passiert, nicht gerechnet. Also Tyreek Hill, Temposünder oder was auch immer davor gefallen ist, bleibt als Headline. Und ansonsten auch ein echt ereignisreicher erster Spieltag. Natürlich nicht nur für die Miami Dolphins. Wir haben direkt unmittelbar vor den Spielstarts die Mitteilung aus Dallas bekommen, dass Dak Prescott eine Monster-Vertragsverlängerung bekommen hat. Und da kann sich Leon Dreiseitel auch nur die Augen reiben. Für 4 Jahre 240 Millionen. Das ist dann pro Jahr nochmal deutlich andere Hausnummer. Sie haben mir schon ihre Handgelenkgröße geschickt, sie wollen jetzt wohl alle eine Rolex von mir, war die Reaktion mit den Teamkollegen, mal gucken, was das gibt. Und sonst, ja, auf jeden Fall schon viele Ereignisse gewesen. Kendrick Lamar wird die Halftime-Show beim Super Bowl machen, das ist auch veröffentlicht worden, kurz vor dem Kickoff gestern Abend bei den Sonntagsspielen. Und ja, dann, wollen wir die Ergebnisse einmal zumindest im Anriss durchgehen. Freitag und Samstag waren die ersten Spiele. Da waren die Chiefs und die Eagles gegen die Ravens und die Packers erfolgreich.
Ja, ganz genau. Vielleicht noch zwei Sachen. Oder das können wir direkt einfließen lassen in die Ergebnisse. Zum einen, dass die Lions mit Amon Ross St. Brown erfolgreich waren. St. Brown aber selbst keinen guten Abend hatte. Ich glaube, nur 6 Bälle gefangen hat. Das lief nicht gut für ihn. Aber zum Glück für ihn konnten die Lions ja trotzdem gewinnen. Und kurios war es bei den Steelers, die haben nämlich auch gewonnen in einem sehr komischen Spiel, am Ende mit 18-10 gegen die Falcons. Aber das Kuriose war da, die 18 Punkte wurden allesamt durch Field Goals gemacht. Justin Fields holte am Ende diese 6 Field Goals und zeigte damit, dass er auch als Kicker ein wichtiger Mann sein kann und das Spiel damit, nur damit entschieden hat.
Hier steht Chris Boswell war der Kicker.
Fields, der als Quarterback dann eben keine Punkte gemacht hat. So rum, genau.
So kann es dann auch mal ganz gut gehen. Genau, was vielleicht noch zu erwähnen ist, das Spiel Eagles gegen Packers war das erste NFL-Spiel auf brasilianischem Boden im Stadion, wo ja, glaube ich, die WM 2014 eröffnet wurde, wenn ich mich nicht irre, oder Spiel um Platz 3 in Sao Paulo jedenfalls, wurde dieses Spiel ausgetragen. Und wir haben ja auch noch ein Munich-Game in dieser Saison. Also 49ers gegen Jets steht noch aus und dann ist der erste Matchday in der NFL schon vorbei. Es wurde Zeit, dass es losgeht und es ist jetzt unentbehrlich bis Anfang Februar. So, dann springen wir in den Radsport. Da ist die letzte Grand Tour des Jahres zu Ende gegangen, Primoz Roglic. Und damit ist die Leidensserie seit früher anhalten für Red Bull Bora Hansgrohe dann doch ein bisschen noch beschönigt worden. Gewinnt zum 4. Mal in seiner Karriere die Vuelta de España. Florian Lipowitz aus deutscher Sicht richtig gut unterwegs, verpasste das weiße Trikot, zwar knapp, ist aber mit Gesamtrang 7 richtig, richtig gut unterwegs. Das Ganze endete mit einem Einzelzeitfahren in Madrid, das konnte der Schweizer Stefan Küng gewinnen, das deutsche Abschneiden, also gerade wegen Florian Lipowitz auf jeden Fall richtig gut unterwegs. Nico Denz hatte ein bisschen Probleme im Finale mit einer Lebensmittelvergiftung, mutmaßlich war das der Auslöser. Also Vuelta auf jeden Fall nochmal. Leider irgendwie kriegt mich das jedes Jahr nicht. Ist ähnlich wie mit den US Open. Da ist dann irgendwie doch so die Energie raus, auch wenn man den Willen hat, dass man da nochmal zuguckt. Also Gratulation an Primoz Roglic und bei den Cyclassics in Hamburg. Die fanden auch am Wochenende statt. Da gab es viele schwere Stürze beim Hobbyrennen. Das Rennen wurde eingekürzt. Erstmal da allen gute Besserung. Und bei den Profis konnte die 27. Ausgabe dieses Klassikers in Hamburg Olaf Koy aus den Niederlanden gewinnen. Im Sprint hat er viele hinter sich gelassen, die wir unter anderem von der Tour de France kennen. Unter anderem Binyam Girmay aus Eritrea, der dieses Jahr bei der Tour das gelbe Trikot gewinnen konnte, Pollitt, Bauhaus, Degenkolb, Arndt, das waren so deutsche Namen, die mit am Start waren, am Ende Platz 17, bester Deutscher. Also das ist so mit das Highlight. Wenn wir über Eschborn-Frankfurt im Mai reden, sind die zwei Classics in Hamburg quasi die Herbst-Analogie dazu. Und es ist ähnlich im Tennis, größtenteils vorbei, aber ein Highlight steht noch aus. Ende September finden die Weltmeisterschaften in der Schweiz statt.
Ja, Wir haben ja schon in der vergangenen Woche darüber berichtet. Da war Primoz Roglic noch der Jäger von Ben O'Connor. Konnte ihn dann ja über die Länge, über die Distanz dann tatsächlich auch abfangen. Und es hat sich da auch ja schon angedeutet, dass sich da die Vorzeichen wechseln. Und am Ende, ja, wenig überraschend auch hier der Sieger. Genau, die Vuelta hat damit ihr Ende gefunden. Und nach der Vuelta machen wir jetzt eine kurze Pause, bevor wir dann ja in den letzten Tag vor dem Fußball gehen, denn wir haben ja auch noch den Darts und den Snooker für euch. In der Formel 1 ist zwar keine Rennwoche, aber trotzdem ein paar Meldungen gibt es da dennoch von uns und auch in der Leichtathletik. Wir haben schon gesagt, Olympia, es ist zu Ende alles, aber auch da hören natürlich die Meldungen nicht auf. Bis gleich.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit einem Sport, der sonst eigentlich natürlich durch Bennys Verantwortlichkeit in diesem Podcast bekannt ist. Diese Woche kam es allerdings zu einem besonderen Naturereignis, denn ich habe ihm eine WhatsApp geschrieben, was denn im Darts so los ist. Denn Gabriel Clemens hat MVG geschlagen und das hat sogar bei mir für Aufmerksamkeit gesorgt mit einem 8 perfekten Darts, die er geworfen hat.
Ganz genau, er hat den neuen Data knapp, ich glaube, es war sogar auf Doppel 18, verpasst.
Ja.
Und ja, für Gabriel Clemens war das erneut ein sehr wichtiges Turnier, weil, naja, er ist ja immer noch im Kampf um den Grand Prix, da muss aber auf jeden Fall noch mehr passieren als ein Achtelfinale, wie es diesmal war. Aber für die European Championship, also so gesehen das Finalturnier der European Tour, sieht es aktuell gut aus. Er ist da sicher in den Top 32 aktuell, die sich dafür qualifizieren. Glaube ich sogar rund um Platz 25, also hat sich hier mit diesen erneuten zwei Siegen, die er einfahren konnte, ja, wieder von einer guten Seite präsentiert. Ausgeschieden ist er dann im Achtelfinale erst gegen Dave Chisnell und ja, wie wir jetzt wissen, war er ja dann auch der Sieger des Turniers. Dave Chisnell holt seinen nächsten European Tour Erfolg, war ja in diesem Jahr schon erfolgreich und es war sein 8. European Tour Erfolg generell. Ja, ist einfach eine Serie, die er sehr mag und er führt ja aktuell die Pro Tour Order of Merit auch wirklich deutlich an. Also einer der besten Spieler aktuell. Man kann es ihm nur wünschen, dass es endlich mal für einen Major reicht, weil das war ihm ja bisher noch nicht vergönnt. Im Finale hat er aber keinen anderen geschlagen als einen anderen Deutschen, der da vielleicht sogar noch mehr im Fokus war an diesem Wochenende, nämlich Ricardo Pietrzyk, wo man sagen kann, schweres Jahr von ihm. Auch auf der Pro Tour hat er sich echt schwer, auch viele Averages unter 80 plötzlich gehabt und man hat gedacht, wo ist denn dieser Pietrzyk aus dem letzten halben Jahr von 2023, wo er seinen ersten European Tour Titel in Hildesheim einfahren konnte, auch im Halbfinale auf der Pro Tour stand. Ja, da ist er wieder. Achtelfinale in der letzten Woche in Hildesheim, wo man noch dachte, oh, das Geld aus Hildesheim konnte er nicht verteidigen, aber ja, das macht er jetzt mal eben mit der Finalteilnahme wieder wett, wo er erst 8-6 gegen Dave Chisnell verlor. Auf dem Weg ins Finale, aber im Halbfinale Luke Humphries, den Weltmeister, geschlagen, 7-4. Zuvor auch erfolgreich gegen Dirk van Dijvenbode und gegen Danny Noppert, auch zwei Niederländer also geschlagen. Das sieht wieder richtig gut aus und ja, man kann sich nur für ihn freuen, weil ja, es ist ja auch pünktlich dafür, dass nämlich ja in ein paar Wochen auch schon der Grand Prix ansteht, wo er dann auch präsentieren kann, was er auf der großen Bühne zeigen kann. Also es bleibt weiterhin wirklich sehr, sehr spannend und ja, gute Vorzeichen auf jeden Fall auch aus deutscher Sicht.
Und im Snooker kann man sagen, dass wieder einmal die Tradition fortgesetzt wird, Ereignisse an uns fremden Austragungsorten stattfinden zu lassen.
Ja, das beschäftigt auch Rolf Kalb sehr, wo ich auch einen schönen Tweet lesen durfte, der ja als Interessent natürlich immer noch die Snooker-Tour, wenn er auch nicht am Kommentatorenplatz sitzt, weiter verfolgt. Ja, dass die Wiege des Snookers natürlich in Europa liegt und die Euphorie und die Fans eben auch aktuell. Natürlich in China auch, das steht außer Frage. Aber in Saudi-Arabien, ja, da tun sich eben die ähnlichen Fragen auf, wie warum die PDC nach Bahrain für ein World-Series-Turnier geht, wo der Dartsport nicht unbedingt.
Aber da war wenigstens wer da in Bahrain.
Da war immerhin.
Ich habe ein Bild vom Snooker gesehen, da war genau ein Zuschauer in der Halle und ich glaube, das war der Vater von einem Spieler oder so.
Ja, genau, das ist halt das Ding. Es ist wirklich ärgerlich. Aber am Ende scheinen die ganz gut zu bezahlen. Hochklassig war das Turnier dann dennoch. Der Sieger war ja auch ein alter Bekannter mit Judd Trump. Ja, der wieder gezeigt hat, dass dieser Generationswechsel da vollzogen ist. Er schlägt nämlich im Finale ja einen dieser goldenen Generationen mit Mark Williams. Trump, der danach, nach der Partie auch selber sagt, er war nicht der bessere Spieler. Aber trotzdem, er gewinnt eben diese Spiele mittlerweile, auch gegen einen Mark Williams. Und es ist einfach der nächste Sieg in diesem Jahr. Und ja, er zeigt einfach, dass er mit Kyren Wilson dieses Jahr weiterhin auch dominiert.
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir über den Namen Trump sprechen, sind wir sonst auch nicht verlegen, bei US-Sportarten nächtliche TV-Tipps zu geben. Deswegen an dieser Stelle vielleicht unangebracht, aber in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Trump gegen Harris, das könnte auch ziemlich sportlich werden. Ich glaube, so gegen 3 Uhr könnt ihr euch vor den Fernseher setzen. Ich glaube, das könnte interessant werden. Fiel mir nur gerade ein, als wir über Judge das Trump gesprochen haben. Genau, dann kommen wir zur Formel 1. Ich liebe die Kicker-Überschrift. Rennrüpel Kevin Magnussen fehlt bei Grand Prix in Baku gesperrt. Ich weiß gar nicht, was Benny ohne seinen Lieblingsfahrer jetzt machen soll. Jedenfalls hat er es geschafft, als erster die Grenze von 12 Strafpunkten zu erreichen. Deswegen bekommt Nico Hülkenberg Olli Berman als Ersatz in Baku an die Seite gestellt. Ayayo Komatsu hat sich für eine tolle Gelegenheit für diesen 19-jährigen Ferrari-Schützling ausgesprochen. Sind wir gespannt, was der alles so auf die Strecke bringt. Interessanterweise sind die beiden schon punktgleich mit Magnussen. Also Berman und Magnussen haben gleich viel Punkte, weil Berman ja auch schon im Ferrari unterwegs war. Und jetzt steht ein Doubleheader auf 2 Stadtkursen an, denn es geht nicht nur nach Baku, sondern danach unmittelbar nach Singapur. Rennstart in Aserbaidschan ist am Sonntag um 13 Uhr. Was gibt's sonst aus der Formel 1 zu berichten? Natürlich weiter vorne spannend. Lando Norris hat 62 Punkte Rückstand auf Max Verstappen in der WM. Das lief ja gerade in Monza nochmal richtig gut, obwohl natürlich Ferrari da auch richtig aufgetrumpft hat. Also es bleibt weiterhin eine spannende Saison, wo man dann vielleicht dann doch mal etwas reingucken könnte.
Ja, definitiv. Und das muss man ja wirklich sagen. Die Fahrer hinter Verstappen, die machen da große Schritte in Richtung Verstappen. Der Vorsprung ist natürlich immer noch deutlich. Aber weshalb es ja auch weiterhin interessant ist, ist die Konstrukteurswertung, weil da sieht es ja mit Red Bull dann doch ein bisschen enger aus. McLaren, die da mittlerweile nur noch 8 Punkte hinter Red Bull sich bewegen. Und gerade Red Bull mit Sergio Perez, der ja immer noch im Rennstall ist, da hat, glaube ich, McLaren jetzt über die Länge der Saison doch eine gute Chance, weil Piastri und Lando Norris ja gerade zuverlässig auch Podestplätze einheimsen. Also, ja, ich sag mal so, die Chancen stehen da wahrscheinlich sogar besser gerade für McLaren.
Lass mich mal zählen gerade. Seit 6 Wochenenden, seit 6 Rennwochenenden hat entweder McLaren oder Ferrari mehr Punkte als Red Bull gesammelt. Also da ist einiges möglich. Alle 3 Teams sind innerhalb von 40 Punkten. Da kann sich noch einiges rumdrehen. Also es ist auf jeden Fall vielleicht ganz ratsam, da bei der Formel 1 mal reinzuschauen. Soweit ich das mitbekommen habe, ist das Baku-Wochenende auch noch bei RTL zu sehen. Also müsste theoretisch auch nichts obendrauf zahlen. Das als kleiner Hinweis. Dann kommen wir zur Leichtathletik und damit zu einer Nachricht, die mich auf meinem Segelturn letzte Woche so dermaßen den Kopf schütteln lassen haben. Wir haben ja über den Brandanschlag auf Rebecca Cheptegei unter anderem in der Insta-Story darauf aufmerksam gemacht, die Olympiateilnehmerin, die den 44. Platz bei den Olympischen Spielen belegt hat im Marathon, nun gestorben. Dadurch, dass ihr Freund sie bösartig angegriffen hat, war die Wortwahl des Olympischen Komitees Ugandas. Es ist einfach nur ein ekelhafter Femizid und die Art und Weise, wie das geschehen ist, ist kaum zu begreifen.
Ja, diese Geschichte ist wirklich Wahnsinn. Da fehlen mir tatsächlich auch die Worte, was ich dazu sagen soll. Das ist so brutal, diese Artikel durchzulesen, dass man da aus dem Sportlichen relativ schnell auch rauskommen. Ne? Also da sieht man am Ende wieder, dass hinter diesen Sportlern eben auch Menschen stecken und dass da eben auch Schicksale hinterstecken, die man oftmals gar nicht auf dem Schirm hat. Und das hat das jetzt in der Deutlichkeit auch mal echt präsentiert.
Ja, ich denke, die Art und Weise, wie das Ganze vollzogen ist, müssen wir an der Stelle nicht darlegen, bevor wir uns jetzt hier mit Triggerwarnungen selbst irgendwie durcheinander bringen. Wer mag oder wer nicht mag, lese es bitte nicht durch oder eben doch. Gewalt gegen Frauen, gerade in Kenia, ein riesiges Problem. Das ist echt eine Wahnsinnsnachricht. Ruhe in Frieden.
Ja, so ist es.
So, Leichtathletik, sonstige Neuigkeiten. Er ist natürlich immer der berüchtigte schwere Bogen. Wir müssen über ein Karriereende sprechen. Christine Gierisch, die beste deutsche Dreispringerin der Geschichte, verlässt den Leistungssport nach 22 Jahren. Da auf jeden Fall ein dickes Dankeschön, 3 internationale Medaillen geholt, unter anderem ja auch bei der Hallen-WM zum Beispiel, oder ist Hallen-Europameisterin geworden 2017. Da wünschen wir jedenfalls alles Gute. Wir müssen nochmal, wir haben eben die Paralympics angesprochen, über Markus Rehm sprechen, der im Weitsprung zum vierten Mal paralympisches Gold holt mit 8,13 Meter, auch wenn das natürlich auch noch ein bisschen weit weg ist von seinem 9 Meter Wunsch, den er eigentlich mal hatte. In der Diamond League haben sich nach dem Programm im Schweizer Lezi-Grundstadion in Zürich die beiden Legenden, Carsten Warholm, der eigentlich ja Hürden läuft, und ein gewisser Amon Duplantis, der Hochsprung-Weltrekordler, ein Duell über 100 Meter geliefert, 10,37 Sekunden und der Norweger 10,47 Sekunden, also die beiden sind auch über die 100 Meter gar nicht mal so schlecht unterwegs.
Wie kann das eigentlich sein? Warum kann Duplantis eigentlich alles? Also das ist... Der versucht sie an irgendeiner Sportart, das kann er dann plötzlich auch. Also vielleicht sollte er auch noch mal sowas wie Mehrkampf ausprobieren. Ist er sicherlich auch gut genug.
Ja, auf jeden Fall sehr spektakuläres Event. Genau, was gab es sonst noch bei der Diamond League zu berichten? Jakob Ingebrigtsen hat jetzt irgendwie nicht so das Jahr hinter sich, was er erwartet hat, nachdem es ja bei Olympia auch nicht so ganz funktioniert hat. Über beide Distanzen wurde er nun auch über die 1500 in Zürich geschlagen. Wir haben Julian Weber, der den Sieg im Speerwurf nur knapp verpasst hat. Der Olympiadritte Peters aus Grenada war da erfolgreicher. Julian Weber fehlen am Ende 40 Zentimeter auf den Sieg. Es gab aber auch andere, die ordentlich zu straucheln hatten. Julius Jego, der ja auch schon mal Weltmeister war, hat nicht mal 70 Meter geschafft und hat nicht mal die Quali erreichen können. Natürlich hat Duplantis im Stabhochsprung gewonnen mit 6,2 Meter, nachdem es ja dieses Sprint-Event dann auch noch gab. Also Ryan Krauser bleibt im Kugelstoßen unangetastet. Die Sprints über 100 Meter waren weiterhin schnell, oder 200 Meter bei den Herren. 19,55 Sekunden für Tebogo aus Botswana. Mal gucken, ob da Usain Bolt irgendwann nochmal Kniewackeln bekommt in den kommenden Monaten. Und Gesa Krause hatte ihre 800 Meter Bestzeit geschraubt. Ist ja nicht ihre Hauptdistanz, aber trotzdem richtig gut unterwegs gewesen bei einem Meeting in Trier. Und dann können wir die Meldung abschließen von den Leichtathletik mit der Nachricht, dass München sich um die Weltmeisterschaften 29 oder 31 bewerben will. Interessant dabei ist, Benni, 2015 war die WM ja in Peking. Die haben wieder den Zuschlag bekommen für 2027 und für 2029 ist jetzt wohl eine Bewerbung von London im Gespräch. Allerdings schreibt der Kicker da, könnte schwierig werden, weil die hatten ja erst 12 Jahre vorher die WM. Dann dachte ich mir so, okay, aber Peking kriegt das hin. Da kann doch schon wieder was nicht funktionieren.
Ja, das stimmt. Also das ist kurios. Aber was da ja schon auffällt, ist, was man ja auch an den Beispielen wieder sieht, ist leider, dass sich wenige neue Orte tatsächlich mal andienen, sich für diese Wettbewerbe auch mal zu bewerben. Das Problem haben wir ja auch in Deutschland relativ regelmäßig, weniger in der Leichtathletik, aber auch in anderen Sportarten, dass man
Also in der Leichtathletik ist ja nicht das Problem, dass sie nicht wollen, sondern dass viele Stadien einfach nicht mehr können. Also
das kommt auch noch dazu.
Kassel,
das
Ulm. Punkt. Ja.
Ja, es ist schade. Also vielleicht geht es dann noch teilweise echt um Voraussetzungen, die nicht erfüllt werden können. Aber das ist das Ärgerliche. Man liebt es ja auch an diesen Wettkämpfen, auch selbst bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, dann auch mal Orte in einer oder zwei Wochen dann ein bisschen mehr zu erkunden und auch, dass darauf dann mal ein größerer Fokus liegt. Das ist ja nicht nur bei Olympia
der Fall. Eugene zum Beispiel.
Beispiel, genau. Und deswegen wäre es auch schön, wenn sich da etwas anderes durchsetzen würde mal als Peking oder London. Aber wir werden sehen.
Eine Austragung in Afrika wird angestrebt. Das halte ich gar nicht mehr für so unwahrscheinlich. Aber über Probleme in Afrika haben wir eben in anderem Kontext schon gesprochen. Da sieht man mal, welche ganzen Probleme sowas mit sich führt. Das werden wir weiter verfolgen. Und dann sind wir am Ende dieser allgemeinen Sport-News und kommen dann gleich im nächsten Tag auf den Fußball zu sprechen. Wir sprechen über die Länderspielpause, was die mit uns macht, über die U21, viel im Frauenfußball, was gerade los ist, und dann noch das ein oder andere emotionale Thema, bevor wir uns dann natürlich auch schon wieder auf den Liga-Restart freuen, wenn man das nach zwei Spielen überhaupt sagen kann. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Benni, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat das erste Länderspiel nach der Heim-EM erfolgreich absolviert. Und das war zumindest für mich der Effekt, dass ich am Sonntag nicht so ganz wusste, was man jetzt so sportlich verfolgen konnte, bevor dann abends die NFL losgegangen ist und ja, man sich dem Tennis hingegeben hat. Bundesliga fehlt dann doch irgendwie, gerade wenn sie gerade erst begonnen hat eigentlich.
Ja, ich habe mich da ja in der vergangenen Woche mit David auch schon beschwert. Ja, 2 Wochen Bundesliga am Laufen, man kommt gerade rein, man hat in gewisser Weise schon die neuen Spielernamen auch gelernt und ja, beißt sich da so langsam wieder in die neue Saison rein. Kickbase steht, genau. Und dann kommt wieder eine Länderspielpause. Aber, und das muss ich auch sagen, ich habe zwar die komplette Partie nicht gesehen gegen Ungarn, aber trotzdem, man hatte auch so den Eindruck, in den Medien zumindest, dass die Euphorie gegenüber der Nationalmannschaft doch auch sich nach der Europameisterschaft weitergetragen hat. Also es ist jedenfalls mein Eindruck.
Ja, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich glaube, das ist wirklich so. Also das ist eine gute Nachricht. 5:0 gegen Ungarn in Düsseldorf. Musiala hat gewütet. Es war ja viel gedreht worden. Deswegen neue Nummer 1 in der Nationalmannschaft. Viele große Abschiede, die ja dann auch nochmal verabschiedet werden. Es gibt ja auch noch die nächste Länderspielpause. Noch eine in diesem Jahr. Also ja, gucken wir mal, was zum einen dann am Dienstag gegen die Niederlande passiert und ja, ob man an dieses Ungarn-Spiel ja anschließen kann, nachdem es ja bei der EM in Stuttgart nur ein 2:0 gab, jetzt eben ein 5:0. Rudi Völler hat bekannt gegeben, dass er nach der WM 2026 aufhören wird als DFB-Sportdirektor und dann, ja, würde ich sagen, blicken wir einmal kurz auf die Nations League Ergebnisse, zumindest nur im Anriss, Spanien, Serbien 0:0, aber was ich ganz interessant fand, es gab wieder wilde Autokorsos in Tiflis, denn Georgien hat 4:1 gegen Tschechien gewonnen. Die EM-Stimmung wird auch dort weitergetragen.
Ja, Wahnsinn, das war auch in der Deutlichkeit echt überraschend, aber um das vorwegzunehmen, mein größtes Highlight war natürlich der Sieg von San Marino. Der erste Sieg seit 20 Jahren für dieses kleine, süße Land. Gegen Liechtenstein am Ende 1:0, auch noch durch einen Torwartpatzer, also guckt euch das echt nochmal an. So können also auch mal 3 Punkte auf dem eigenen Konto landen und plötzlich ist man Tabellenführer in der untersten Klasse der Nations League. Also, und ich sag mal so, ich meine, Gibraltar-Liechtenstein haben sich ja auch schon 2:2 getrennt. Vielleicht geht da tatsächlich was, auch noch gegen Gibraltar. Und plötzlich steht ein kleiner Zwergkopf.
Ja, auf jeden Fall. Also das wäre wirklich mal zu wünschen. Ich habe ja mit Freude, glaube ich, im April die beiden Spiele gegen St. Kitts and Nevis verfolgt. Da hat es ja leider nicht funktioniert, aber alle Daumen sind gedrückt. Jetzt gibt es ein Testspiel gegen Moldau am Dienstag. Merkt euch mal den 10.10.2045 bei The Zone. Gibraltar gegen San Marino im neuen Victoria Stadium, direkt neben dem Flughafen in Gibraltar. Das ist ein Leckerbissen.
Da wirklich, da geht doch das Fußballerromantiker Herz auf, ja. Das wird spielerisch wahrscheinlich so. Banane, aber es wird emotional.
Und dann ist es mir auch ernsthaft egal, dass 10 Spanier 4:1 in der Schweiz gewonnen haben. Ich finde, für solche Nachrichten leben wir mal mit der Nations League und belassen es dabei. Der Modus wird übrigens ein bisschen geändert, es wird wichtiger für die WM. Hoffen wir mal, dass Deutschland also besser abschließt als bei den letzten 3 Austragungen, wo man ja nie wirklich in die Endrunde mit dabei rutschte oder reinrutschte. Genau. Länderspielpause bedeutet auch immer, dass die U21 unterwegs ist. Deswegen können wir da noch einmal kurz sagen, wenn ich sie jetzt gerade sehe, jetzt ist sie mir davon geflutscht. Gucken wir gleich nochmal, Nationalelf U21, da ist es genau, dass es ein 1:5 gegen Israel gab und man am Dienstag gegen Estland spielt um 18 Uhr, da sind ja unter anderem solche Namen nochmal prominenter dazugenommen worden. Ich bin mir nicht sicher, war es Mokoko war es, wie komme ich auf Adeyemi, Mokoko wieder mit dabei. Genau, und dann sprechen wir über Spielmanipulation. Hast du das mitbekommen, dass wieder einige Spiele, unter anderem aus Liga 3, aber auch so ein bisschen darunter, wieder dem Vorwurf der Spielmanipulation ausgesetzt worden sind?
Ja, also es war ja auch in der Breite tatsächlich ein großes Phänomen, worüber da jetzt in der vergangenen Woche berichtet wurde. Die Rede war ja von mindestens 17 Partien seit 2022, die ja im Fokus sind. Drittligaspiele, auch Regionalligaspiele und auch sogar Oberligaspiele. Ja, und gemeldet hat sich da ja das Bundeskriminalamt, aber auch das Landeskriminalamt von Hessen zum Beispiel und aus dem Saarland, wenn man da sich jetzt, die hessischen Regionalligisten und Drittligisten anschaut. Ich meine, in der Regionalliga sind da dann so Teams wie FSV Frankfurt oder Steinbach-Haiger, aber dann wäre ja auch so ein Team Ja, also ich meine, jetzt ist natürlich die wichtigste Frage, um welche Teams könnte es sich handeln. Da fangen natürlich jetzt die Mutmaßungen an, ne?
Ja, in der Oberliga Hamburg gibt es Gerüchte. Wir hatten ja letztes Jahr im Herbst schon mal den Fall, haben wir hier, glaube ich, auch drüber gesprochen, als es bei FSV Frankfurt gegen Steinbach-Haiger den Verdacht gab in der Regionalliga Süd. Da ist bisher immer noch nicht veröffentlicht worden, was da jetzt los ist, aber es wird immer noch zumindest irgendwas ermittelt. Das Ganze gibt natürlich leichte Häuser-Vibes. Schauen wir mal, ob sich da noch was draus ergibt oder ob das jetzt irgendwelche Darknet-Geschichten sind, die man im Zweifel vielleicht noch gar nicht nachverfolgen kann. Das wird natürlich spannend zu verfolgen sein. So, dann können wir darüber sprechen, was im DFB-Pokal so los ist, denn die zweite Runde bei den Herren wurde ausgelost. Die Free-TV-Spiele sind, finde ich, ganz schön wild, weil Wolfsburg gegen Dortmund und Mainz gegen München, da hätte es auch noch andere Wahlen geben können. Wir schauen mal drauf, was unsere Mannschaften machen. Gegen unser Lieblingsteam aus Augsburg werden deine Schalker spielen am 29.10. Die Hessen aus der Regionalliga sensationell ja weitergekommen. Kickers Offenbach spielen gegen den KSC. Das ist ein sehr, sehr schweres Los. Was kann man auch sagen? Köln gegen Kiel könnte sehr, sehr interessant werden. Bielefeld empfängt Union Berlin. Die Eintracht spielt gegen Gladbach. Das ist natürlich schwer. Natürlich, Mainz, Bayern hatte ich schon angesprochen. Knackige Zweitrundenspiele.
Ja, genau. Ich denke wahrscheinlich von der Qualität her, gerade auch wenn man sich die beiden Teams aktuell anguckt in der Form Frankfurt gegen Gladbach, das Spiel, worauf man sich zumindest am meisten freuen kann, was wahrscheinlich auch auf Augenhöhe sein wird. Sonst, ja, muss ich auch sagen, viele durchwachsene Partien, jetzt nicht die geilen Zweitrunden-Auslosungen.
Regensburg führt.
Genau, ja, da kann man auch drauf verzichten, aber ja.
Leipzig, St. Pauli könnte auch appetitlich werden, glaube ich.
Ja, oh Gott, ja, stimmt. Aber auch aber ehrlicherweise Hertha gegen Heidenheim, Hertha noch nicht in absoluter Topform in der zweiten Liga, aber zumindest vom Duell her denkt man sich erstmal, es könnte ja doch vielleicht knapper werden, als man im ersten Moment denkt.
Ja, und Dresden gegen Darmstadt wird bitter für die Lilien. Mal gucken, was der neue Coach dann da macht. Und ich würde sagen, dann nehmen wir die News jetzt gleich mit. Lieberknecht geht und Kohfeldt kommt. Ein alter Bekannter kehrt zurück in den deutschen Fußball. Ich hätte gerade fast gesagt in die Bundesliga. Nun ist es Liga 2, wo die Darmstädter ja sich angeschickt haben, sowas ähnliches wie Bielefeld vorletzte Saison zu machen. Irgendwann müssen die ersten Siege her.
Ja, so ist das. Und ich glaube, mit Kohfeldt hat man damit einen überraschend souveränen Trainer verpflichtet, oder? Also ich bin da eigentlich relativ positiv gestimmt. Er hat ja auch schon gezeigt, dass er auch zweite Liga kann. Dementsprechend vielleicht zur Stabilisation ein spannender Mann. Als Schalker muss ich sagen, ja, natürlich muss der neue Trainereffekt dann in 2 Wochen ausgerechnet gegen Schalke dann wahrscheinlich wieder funktionieren. es ist einfach mittlerweile wirklich auch typisch. Aber ja, ich bin gespannt, wie er performt. Darmstadt hat große Probleme, hat ja auch jüngst wieder eine haushohe Niederlage einfahren müssen. Also da läuft noch gar nichts und die Mannschaft da auch aus diesem mentalen Team rauszuholen, das ist jetzt die Aufgabe von Kohfeldt.
Ja, absolut. Dann bleiben wir bei der DFB-Pokalrelevanz. Man hat unter anderem eine Sensation im Frauenfußball gehabt, nämlich Union Berlin, die als Zweitligist den Erstligisten Leipzig 1-0 geschlagen haben. Ansonsten habe ich hier keine großen Sensationen ausmachen können. Ja. Gladbach auch als Zweitligist gegen Köln, den Bundesligisten durchgesetzt im Elfmeterschießen, 8-7. Bielefeld, ja, Regionalligist, hat gegen Bremen verloren. Die Bayern sind klar weiter. Essen ist klar weiter. Turbine Potsdam ist in der nächsten Runde. Die Frankfurter Eintracht spielt noch am Mittwoch. Das könnte auch mit der Champions League zu tun haben, wo sie ja leider die Qualifikation für die Gruppenphase nicht geschafft haben. Leider, leider, leider. Das ist ja ein bisschen ein bitteres Kapitel. Da haben wir den deutschen Teams generell in der Champions League, abgesehen von Wolfsburg, die Bayern ja knapp raus, Frankfurt letztes Jahr, Frankfurt ja auch knapp unterwegs gewesen. Das ist ein bisschen schade. Und die U20-Frauen-WM findet auch gerade statt. Kleine Side-Note am Rand. Erstes deutsches Spiel. Oder das in dieser Woche nicht erfolgreich gewesen. Man ist aber schon weiter in der nächsten Runde. Da geht es dann jetzt mit dem Achtelfinale weiter. Es steht noch nicht fest, gegen wen man spielt. Da sprechen wir dann nächste Woche drüber. So, was steht noch auf unserer Agenda? Ich habe mir Frauen-Europapokal aufgeschrieben, haben wir eben abgehakt. Deswegen können wir einmal darüber sprechen, was in Dortmund passiert ist. Es gab das Abschiedsspiel für Piszczek, für Plażikowski und ja in gewisser Weise auch für Mats Hummels. Und ein alter Bekannter war wieder da, Mats Hummels Abschied war unter anderem Grund genug, dass Jürgen Klopp zurück war im Signal Iduna Park. Was macht das mit einem Schalker?
Ja, weiß ich nicht. Also natürlich, ich habe die Bilder gesehen und fand das auch tatsächlich, ja, einerseits für sie relativ cool, dass da auch so viel Prominenz auch vor Ort war. Ich meine, ja, auch ein Henrik Mkhitaryan ist vor Ort gewesen, ein Lukas Barrios, der ja, die ersten deutschen Meisterschaften seit Ewigkeiten 11 zu 12 mit zu verantworten hat als Top-Torjäger. Der Mann vor Robert Lewandowski, das darf man nicht vergessen. Und all diese Namen hat es eben plötzlich wieder nach Dortmund verschlagen und zu diesem Abschiedsspiel. Und das war auf jeden Fall, glaube ich, für einen BVB-Fan sicherlich sehr emotional, auch da viele alte Mitstreiter wieder sehen zu können. Und gerade Blazikowski und Piszczek, die ja Ewigkeiten beim BVB erfolgreich waren und eben auch zu dieser Meistermannschaft gehörten, die konnten da noch mal ein letztes Mal zeigen, was sie drauf haben.
Ja, absolut. So ist es. Das waren echt schöne Szenen, Jürgen Klopp da vor der Süd zu sehen. Mal gucken irgendwann, ob der große Traum wahr wird. Das Trauma, was sie immer noch nicht bewältigt haben, ob er irgendwann zurückkommt. Wir werden es beobachten. Benni, nächste Woche.
Ich möchte noch einmal die Mannschaftsaufstellungen vorlesen, weil da kommen auch tatsächlich noch mal so Nostalgiker ins Schwärmen. Im Team Kuba waren nämlich Roman Weidenfeller, Dede in der Verteidigung, Hummels, Neven Subotic, Wasilewski, ja. Krosicki war da, Da Silva, Leitner, Blazikowski, Nelson Valdez war da und Lukas Barrios. Was für ein geiler Sturm. Und beim Team Piszczek, Jaroslav Drobny im Tor. Park und Toprak, Sokratis, Piszczek, natürlich, Marcel Schmelzer darf nicht fehlen, Nuri Sahin, Henrik Mkhitaryan, Gonzalo Castro, Adrian Ramos und Julian Schieber. Eieiei.
Gonzalo Castro, den ich das letzte Mal Fußball spielen sehen habe, als er bei Arminia Bielefeld seine Karriere beendet hat.
So ist das.
Wenn ich mich nicht irre.
Sogar, das war doch sogar noch, war das nicht sogar noch erste Liga?
Ja, klar war das erste Liga, Junge. Der hat sogar ein Tor gemacht.
Das war in der Winterpause, als er dann auch zu euch gekommen ist, ne?
So sieht's aus.
Ja,
das war ein geiler Transfer. Stell dir mal vor, der wäre weiter. Ach, Mann. Ach, das war so bitter alles. Naja, so, nächste Woche, unter der Woche beginnt die Champions League. Es ist auch Wahnsinn, was da nächste Woche auf uns wartet. Wir werden ganz viel Vorfreude haben nächste Woche, unter anderem auf Real Madrid gegen den kriselnden VfB Stuttgart. Das ist einfach Wahnsinn, was der Fußball jetzt diese Woche schon wieder für Geschichten schreibt. Wir freuen uns aber auch natürlich, dass es am Wochenende wieder mit den Ligen losgeht. Vielleicht mal ein kurzer Blick nach England, was da für interessante Partien auf uns wartet, denn es gibt ja noch eine gewisse Mannschaft aus Brighton, die ganz gut vorneweg unterwegs ist. Die spielen gegen Ipswich, es sollte also ganz gut vorne weitergehen. Keine großen Top-Spiele, bis auf Tottenham gegen Arsenal, die mir da ins Blickfeld geraten. Girona gegen Barcelona in Spanien könnte interessant sein. Das Ganze, um euch einfach mal wieder ein bisschen Appetit zu machen auf den Liga-Fußball, der startet. Bergamo kriselt, spielt gegen Florenz in Italien. Und dann geht es natürlich auch in den deutschen Ligen weiter. Bielefeld ist in Aue zu Gast, ziemlich ekelhafte Auswärtsfahrt. Hoffen wir mal, dass unsere ungeschlagene Serie da fortschreitet. Und Karlsruhe empfängt den FC Schalke zu Hause. Das ist ein richtig, richtig schweres Spiel für Schalke.
Ja, definitiv. Das wird eine echte Herausforderung. Ich bin echt gespannt, wie man da jetzt auch reagiert drauf auf die letzte Niederlage gegen Köln. Es heißt ja jetzt übrigens auch schon, dass gegen Köln Inter Mailand und ein anderer Top-Club davon auf jeden Fall Verantwortliche da waren, um Moussa Sila tatsächlich zu beobachten. Könnte ein schnelles Gastspiel bei uns gewesen sein, solange es sich finanziell lohnt, ist alles okay. Aber ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht und wie sehr sich diese neue Truppe vielleicht auch zusammenraufen kann in den nächsten Wochen.
Ja, Florian Kohfeldt darf sein erstes Spiel direkt gegen den Tabellenletzten noch mit 0 Punkten in der Tabelle.
Na, also
Darmstadt ist 17., Braunschweig ist 18., gegen einen natürlich Ex-Arminen-Trainer Daniel Scherning bestreitet. Mal gucken, wie lange der seinen Job noch hat. Vielleicht stößt Kohfeldts Trainerbonus-Sieg den eventuellen ja vielleicht auch schon Scherning vom Trainerthron bei der Braunschweiger Eintracht. Schauen wir mal, was dann am Samstagnachmittag passiert. Und dann haben wir auch noch die Bundesliga. Kleiner Service für euch. Freitagabend Dortmund gegen Heidenheim. Sehr interessant. Mhm. Beide Mannschaften spielen international. Man könnte jetzt sagen, irgendwie so einen schlechten Gegner der Dortmunder in der Champions-League-Gruppe, weiß ich gerade niemanden. Und dann die einen spielen gegen so und so und die anderen spielen gegen Chelsea.
Ja.
Und am Samstagnachmittag haben wir Leipzig gegen Union, Hoffenheim gegen Leverkusen, Freiburg gegen Bochum, Wolfsburg gegen Frankfurt, Gladbach gegen Stuttgart. Ein sehr, sehr interessantes Spiel. Die Gladbacher sind ja gar nicht mal so schlecht drauf, während die Stuttgarter, wie gesagt, noch ein bisschen unter die Räder gekommen sind. Topspiel, Kiel gegen Bayern München. Zur Erleichterung von Thomas Müller wird Valeska Homburg dort keine Interviews führen. Am Sonntag dann noch Augsburg gegen St. Pauli und Mainz gegen Bremen. Wird Zeit, dass es wieder losgeht, Benni.
Ja, so ist es. Ich freue mich sehr drauf, tatsächlich, wenn jetzt wieder am Wochenende auch Bundesliga-Action ist. Und genau, es hört einfach nicht auf, es wird eher mehr in den nächsten Wochen. Und ja, hier bleibt ihr weiter natürlich auf dem Laufenden. Und damit würde ich sagen, David, hören wir uns nächsten Montag ganz klassisch wieder. Und das zum zweiten Mal in Folge.
So machen wir das. Traditionen müssen wieder aufgelebt werden. Und der Wintersport dauert auch nicht lange. In 2 Monaten schon dick am Laufen. So, dann wünschen wir euch eine schöne Woche und wir hören uns in der nächsten wieder. Schreibt uns gerne, was gefehlt haben könnte, wie es euch gefallen hat bei Instagram @onthepitch_pod. Schöne Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.